Man muss, glaube ich, doch nochmal an die Vorgeschichte erinnern. Jeder weiß oder jede könnte wissen, ein Prozess läuft ab mit Anklage, Beweisaufnahme, Plädoyers und dann kommt irgendwann das Urteil. Das ist hier in einer Mega-Version gemacht worden im NSU-Prozess in München über 5 Jahre, 420 Prozesstage. Und wir hatten jetzt vor dem Beginn der Plädoyers der Verteidigung 11 Wochen Stillstand im Prozess. Das heißt, das letzte Plädoyer der Nebenklage war am 8. Februar und seither haben sich eigentlich nur Verzögerungen eingestellt über neue Beweisanträge, die großmächtig eingebracht wurden und Befangenheitsanträge, nachdem diese Beweisanträge zurückgewiesen worden waren. Und jetzt zum Schluss sind noch neue Verteidiger für den Angeklagten Eminger ins Spiel gekommen und haben für weitere Verzögerungen gesorgt. Das heißt also, die Spannung war enorm groß vor dem Beginn dieser Plädoyers. Vor einigen Wochen wurde schon mal das Rednerpult für den Neuverteidiger, den Wahlverteidiger von Beate Zschäpe, Hermann Borchert, auf dessen Tisch gestellt. Und er wollte gerade anfangen, da wurde Beate Zschäpe kurz krank mit Kopfschmerzen und allem drum und dran. Das heißt, dieser Beginn war mit großen Erwartungen aufgeladen, so nach dem Motto, endlich geht es los, endlich gehen wir wirklich in die Schlussphase. Und da war Hermann Borchert und das Plädoyer seines deutlich jüngeren Kollegen Matthias Grasel über 2,5 Tage dann natürlich ausgesprochen aufsehenerregend. Das war auch voll im Saal, also sowohl auf der Medienseite als auch auf der Öffentlichkeitsseite. Und Borchert hat natürlich versucht, das ist sein Job, das muss man schon auch dazu sagen, seine Mandantin möglichst selbst als Opfer darzustellen des NSU. Jetzt ist es allerdings er hat sich selbst einen Zirkelschluss aufgebaut. Er hat am Anfang deutlich erklärt, er habe die Aussage von Beate Zschäpe verfasst. Wenn es an ihr Mängel gäbe, so liege das an seinem literarischen Talent. Er hat also ganz deutlich gemacht, er hat mit Beate Zschäpe einen kompletten Strategiewechsel ungefähr zur Hälfte des Verfahrens, also vor 2,5 Jahren, Mitte, Ende 2015 in die Wege geleitet. Denn vorher, die Altverteidigung Zschäpe, hatte ihr ja striktes Stillschweigen, Nichtaussage verordnet. Und dagegen hatte sie rebelliert Mitte 2015 und hatte sich die beiden Neuverteidiger geholt, die nun diese Aussage damals vorbereitet hatten. Das heißt, sie haben Beate Zschäpe eine Aussage auf den Leib geschrieben, in der alles zugegeben wird, was nicht geleugnet werden kann. Andererseits aber alles andere zurückgewiesen wird und eine Geschichte erzählt wird, dass Beate Zschäpe aufgrund ihrer emotionalen und sexuellen Hörigkeit gegenüber Uwe Böhnhardt, der sie auch misshandelt hat, im Untergrund feststeckte, die sich nicht lösen konnte von den zwei mordenden Männern, obwohl sie die Morde, von denen sie angeblich nur peu à peu und im Nachhinein erfahren hat, schrecklich fand und sich auch dagegen geäußert und aufgebäumt hat. Und in dieser Situation habe sie einzig und allein von den Raubüberfällen gewusst, die ihr ja selbst den Lebensunterhalt gesichert haben. Und das habe sie auch bejaht. Das heißt also, sie war als geschlagener Hund, als geschlagenes Opfer Teil dieses Trios, aber eben nicht, und das ist die entscheidende Aussage oder die entscheidende Argumentationsführung von Borchert gewesen, nicht Mittäterin. Sie hat weder etwas gewusst von den Mordplänen, noch war sie an der Vorbereitung beteiligt, geschweige denn, und das behauptet letztlich auch niemand, sei sie nie bei keiner der Taten an den Tatorten anwesend gewesen. Er wendet sich damit komplett gegen die Grundannahme der Bundesanwaltschaft, dass es sich um eine terroristische Vereinigung gehandelt hat, in der Beate Zschäpe ein gleichberechtigter Teil gewesen ist, die sehr wohl mitbestimmt hat, die sehr wohl bejaht hat, dass hier rassistische Morde und auch der Polizistenmord, die Sprengstoffanschläge und aber auch, dass sowieso die Bank- und Raubüberfälle ausgeführt werden. Und genau hier ist im Grunde der Knackpunkt. Borchert sagt, das ist nicht bewiesen. Es gibt keine Beweise dafür, dass Beate Zschäpe Teil gleichberechtigter an der, wie soll ich mal sagen, mit Tatherrschaft, so nennt man das, also dass sie durchaus Einfluss auch auf die beiden Männer hatte bei der Ausführung der Morde. Das wird alles zurückgewiesen. Im Gegenteil, sie gehen sogar noch ein Stück weiter, die beiden Anwälte von Beate Zschäpe, und sagen, sie seien nicht einmal der Beihilfe zum Mord beziehungsweise Beihilfe zur Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion schuldig, denn sie habe von diesen Plänen und von den Verbrechen des NSU nichts gewusst und wie gesagt erst im Nachhinein erfahren. Das heißt, in der Grundaussage und in ihrem Frontalangriff gegen die Bundesanwaltschaft sagen sie, das ist alles erfunden. Das haben sich die Bundesanwälte und Anwältinnen aus den Fingern gesogen, mit Fleiß und mit Vorsatz quasi ihr angedichtet, der Beate Zschäpe, und sie sei weder Mittäterin gewesen noch überhaupt auch der Beihilfe schuldig und könne so allenfalls erstens für die Raubüberfälle, von denen sie definitiv gewusst hat, das gesteht sie ein, und wegen der Inbrandsetzung beziehungsweise in die Luftsprengung des letzten Unterschlupfs in der Frühlingsstraße in Zwickau am 4. November 2011 verurteilt werden. Und da wären wohl 10 Jahre Haft, Straf und Schuld angemessen. So die Anwälte von Beate Zschäpe. Sagen wir mal, das ist jetzt im Ergebnis nicht so überraschend, dass sie so eine komplette Wende der Einschätzung Beate Zschäpes hinlegen. Aber es war doch im Vortrag und in der Art, wie es herbeigeführt wird, tatsächlich ein Zirkelschluss. Er sagt, er habe die Aussage Beate Zschäpes geschrieben und verlangt im Grunde vom Gericht, von allen am Prozess Beteiligten, dass sie diese Aussage als ein 100% valides Beweismittel, eine 100% valide Zeugenaussage betrachten und in Erwägung ziehen und damit zu dem Schluss zwingend kommen müssen, dass die Version der Bundesanwaltschaft falsch ist und vielmehr ihre Version, also im Grunde genommen Beate Zschäpes eigene Version, das einzig wahre ist. Und deshalb eigentlich eine Verurteilung in der drastischen Höhe, wie sie die Bundesanwaltschaft verlangt hat, gar nicht möglich ist. 10 Jahre und mehr nicht.
Dazu gehören auch noch Zweifel von Seiten des Verteidigers an der rechtsradikalen Gesinnung von Beate Zschäpe. Was waren denn die Reaktionen im Saal, vielleicht auch die Reaktion des Richters?
Das Gericht zeigt sich natürlich in dieser Phase völlig stoisch. Die dürfen ja im Grunde gar keine Form von Anteilnahme oder Kommentierung oder sowas zeigen. Das wäre ja ein absoluter Befangenheitsantragsgrund. Die hören sich das alles an, notieren Sachen mit. Im Saal, fand ich, vor allen Dingen in den Medien natürlich, ne? Also wir sitzen da ja oben, ungefähr 50 Medienvertreterinnen und Vertreter. Und es sind doch ein paar Berichte auch in den Zeitungen. Ich war auch erstaunt über einen Kommentar im Neuen Deutschland, die schon sehr stark auf diese Version von Borchert eingehen. Offensichtlich sind die, wie ich fand, brillanten und scharfsinnig deduzierten Plädoyers der Nebenklage oder des, sagen wir mal, bewundernswerten Teils der Nebenklage schon wieder völlig verraucht, auch die Aussagen und Erklärungen der Betroffenen selber. Es ist komplett aus dem Auge. Na gut, aber man muss schon dazu sagen, das kann nicht die Aufgabe der Verteidigung Zschäpe sein. Aber in den Medien hätte man schon erwartet, dass die Entstehung, die Genese des NSU im in Jena, über die Kameradschaft Jena, über den Thüringer Heimatschutz hin zu dem, was wir dann leider als NSU zur Kenntnis nehmen mussten, dass das in den Medien präsent ist, dass den Leuten klar ist, das sind keine reinen Marionetten des Verfassungsschutzes, wie vielfach angenommen wird, sondern das sind überzeugte, ideologisch gefestigte, wirklich bis zur Mordbereitschaft rassistische Neonazis, die sich hier zusammengefunden haben, die planvoll und in, wie soll ich mal sagen, in Verbindung mit einem großen bundesweiten Netzwerk von mutmaßlich mehreren Dutzend, wenn nicht gar mehreren hundert Personen, diese unfassbaren Verbrechen begangen haben. Das kommt natürlich alles bei Borchert nicht vor. Und das wird auch absehbar in den kommenden Plädoyers der Verteidigung natürlich keine Rolle spielen, weil das ja eine Belastung wäre für die jeweiligen Mandanten und Quatsch, das sind ja nur noch Männer außer Beate Zschäpe. Das heißt, der Fokus, der ja durchaus auch mit harscher Kritik gegenüber der Bundesanwaltschaft von der Nebenklage gesetzt worden ist, auf die Gesinnung, auf die rassistischen Motive des NSU, das wird wahrscheinlich jetzt keine große Rolle mehr spielen und verschwindet allmählich in der Wahrnehmung. Das haben wir auch ein bisschen befürchtet. Durch diese 11 Wochen Stagnation und Pause ist das nochmal stärker geworden, dass das, was Bundesanwaltschaft letztlich und auch die Nebenklage in ihren Plädoyers gesagt haben, jetzt allmählich aus dem Gedächtnis wegfadet und auf diese Art und Weise eigentlich nicht mehr der Kern des Problems verhandelt wird hier in München im Oberlandesgericht.
Also das wären die Plädoyers, die vor allem bis Februar, so 2-3 Monate vorgetragen wurden von der Nebenklage, die da in Vergessenheit geraten, die ja auch so eine Art Zäsur, das hast du auch beschrieben im Gespräch mit uns, so eine Art Zäsur gesetzt haben, weil eigentlich mal Themen an der Tagesordnung waren, die jetzt sonst eher ausgeblendet worden waren, also Zusammenspiel Staat-Neonazi-Szene zum Beispiel. Ja. Es gibt allerdings auch ein paar Plädoyers, die jetzt in Buchform erschienen sind. Mehmet Demirgüler zum Beispiel hat ein Buch auch bei Basta Lübbe interessanterweise herausgebracht, Empörung reicht nicht. Und Antonia von der Behrens hat als Herausgeberin im VSA-Verlag dann auch nochmal die Plädoyers im NSU-Prozess quasi veröffentlicht. Also vielleicht ist das so eine Erinnerung, die man da noch wachhalten kann, dass das in Buchform jetzt auch tatsächlich vorliegt.
Ich würde gerne das auch nochmal ganz stark machen. Wer wirklich, sagen wir mal, einen umfassenden, kritischen Blick auf die Entwicklung des NSU, also historisch in Anführungszeichen, haben möchte, aber eben auch auf den Prozess, der kommt eigentlich nicht drum rum, zum einen das Buch von Mehmet Demirgüler zu holen und natürlich auch das kein Schlusswort, die Plädoyers des, sagen wir mal, ernstzunehmenden Teils der Nebenklage. Das ist wichtig, dass also auf diese Art und Weise kann vielleicht ein bisschen was von der Wucht erhalten werden, die das hatte, als es im Gerichtssaal vorgetragen wurde. Also ich muss sagen, das gehört mit zu den beeindruckendsten Erlebnissen in diesen 5 Jahren NSU-Prozess. Diese konzentrierte, unfassbar kluge und scharfsinnig zusammengestellte deduktive Analyse des ganzen NSU-Komplexes. Also wirklich beinhaltet alles. Verstrickung, Verwicklung des Geheimdienstes, institutioneller Rassismus bei den Ermittlungsbehörden, die Rolle der Bundesanwaltschaft beim, wie soll ich mal sagen, Kleinhalten der problematischen Teile des NSU-Komplexes. Darin ist die gesellschaftliche Gleichgültigkeit gegenüber der damals betroffenen Community enthalten und so weiter und so weiter. Diese ganzen Punkte, die jetzt natürlich, muss man schon auch dazu sagen, das liegt in der Natur der Sache, keine Rolle spielen werden in den Verteidigerinnen-Plädoyers. Insofern richtiger Hinweis von dir, diese Bücher vorholen und da nochmal reinblättern. Da sind ein paar großartige Analysen und Zusammenfassung drin enthalten. Das lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, nun wurden, ja, es wurde so beschrieben auch in den Medien, dass jetzt langsam die Schlussphase eingeleitet wird des Verfahrens. Ja, 5 Jahre sind es jetzt tatsächlich schon, die in München da debattiert weitestgehend wird. Es sollen noch die alten Verteidiger von Beate Schäpe plädieren dürfen, wo mir auch nicht klar ist, warum dürfen die das eigentlich, aber geschenkt. Und es sind noch die weiteren 4 Angeklagten, deren Verteidiger, die zu Wort kommen. Das klingt so ein bisschen, als wäre das Urteil gar nicht mehr so weit weg.
Na, also im Moment ist es tatsächlich so, dass man vorsichtig sagen kann, wir kommen definitiv vor der Sommerpause zu einem Schluss in diesem Prozess. Es kann natürlich immer noch irgendwas passieren. Es kann immer noch wieder zurückgeswitcht werden in die Beweisaufnahme, wenn jetzt jemand mit irgendwas Spektakulären um die Ecke biegt. Also insofern, diese Spekulationen, die wir jetzt ja schon seit Jahren veranstalten, wann ist dieser Prozess endlich zu Ende? Die müssen weiterhin sehr vorsichtig vonstatten gehen. Aber der Plan ist jetzt folgender. Es geht schon diese Woche am Mittwoch weiter mit dem Plädoyer der Verteidigung des Angeklagten Carsten Schulze. Dafür ist ein Tag, möglicherweise anderthalb Tage angesetzt. Hösel und Pausch, die beiden Verteidiger von Carsten Schulze, werden plädieren. In der Woche drauf ist die Verteidigung Eminger dran und die Verteidigung Gerlach an 2 Tagen. Das sind ja, da ist ja auch ein Feiertag in der Woche drin. Und in der Woche darauf ist die Verteidigung von Ralf Wohlleben, also die Szeneverteidiger, die Nazi-Szene-Verteidiger des Angeklagten Ralf Wohlleben an der Reihe. Dann kommen die bayerischen Pfingstferien, 2 Wochen, und in der ersten Verhandlungswoche im Juni soll dann tatsächlich die Altverteidigung Schäpe plädieren. Das kann ich auch ganz kurz erklären, warum das so ist. Die sind ja nie entbunden worden ihrer Verpflichtung als Pflichtverteidiger von Beate Schäpe. Die sitzen da jetzt im Grunde seit 2,5 Jahren in der Falle und kommen aus diesem Fall nicht raus, obwohl Beate Schäpe sie ja, um es ein bisschen salopp auszudrücken, sie nicht mehr mit dem Arsch anschaut. Das heißt also, diese heftige Auseinandersetzung von Mitte 2015, die ja sogar in einer Strafanzeige Beate Schäpes gegenüber ihren Altverteidigern gegipfelt hatte, hat es nicht vermocht, diese 3 Anwälte aus dem Verfahren zu bringen. Das Gericht hat also die Entpflichtung der 3 Leute, also Anja Sturm, Wolfgang Heer und Wolfgang Stahl, hat der Entpflichtung nicht zugestimmt. Das ist der Grund, warum die immer noch in diesem Verfahren drin sind, eine ausgesprochen seltsame Rolle gespielt haben und dann Anfang Juni Plädoyer halten werden, wo wir sehr gespannt sein dürfen, wie das aussehen wird. Wir gehen davon aus, dass es sich eher an Formalien abarbeiten wird, aber man wird es sehen. Und dann ist erstmal Plädoyerphase Verteidigung zu Ende. Dann kann es sein, und das ist auch mal so ein bisschen quasi durchgesickert, wie man so schön sagt, dass die Bundesanwaltschaft nochmal eine Replik nachreicht zu den mutmaßlich heftigen Anwürfen der gesamten Verteidigerschar, Verteidigerinnenschar. Und dann kommt immer noch was, nämlich die letzten Worte der Angeklagten. Also das ist ja quasi so eine Art heiliges Prozessrecht, dass die Angeklagten, die Beschuldigten am Schluss nochmal das Wort erhalten. Ob sie das ergreifen, ist völlig unklar. Also das werden wir sehen. Und dann hat das Gericht die Möglichkeit, 10 Tage Pause einzulegen, bevor das Urteil gesprochen wird. Das heißt, wir sind zeitlich ungefähr Mitte, Ende Juni mit dem berühmten Tag X2 der Urteilsverkündung. Und also ehrlich gesagt, ich persönlich hoffe sehr, dass dieser Zeitplan jetzt auch passt, dass das so sein wird und dass wir im Juli schon auf etwas zurückblicken werden.